Ja, heute ist Pfingstsonntag und ein Thema, das sich anbietet an Pfingsten, ist der Heilige Geist. Und so machen wir es auch heute. Ich möchte uns einen Abschnitt lesen aus dem Johannesevangelium. Johannes 16, die Verse 5 bis 15. Und es ist ja in einem längeren Abschnitt eingebettet, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht, also so ganz persönlich zwischen ihnen, was die Dinge betrifft, die dann kommen, wenn er gegangen ist. Also, Johannes 16, 5 bis 15. Da sagt Jesus: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern, weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird.
Ja, ich möchte auch euch heute Morgen begrüßen. Was ich noch nicht persönlich getan habe, möchte ich jetzt an dieser Stelle nachholen. Ich freue mich, dass wir diesen Pfingstgottesdienst miteinander feiern dürfen. Und mein Gebet ist, dass er uns segnen möge und einem jeden das an Befreiung, Licht, Klarheit und Trost, an Ermutigung, Ermahnung schenkt, was er braucht. Jeder von uns ist ja hier ganz unterschiedlich hergekommen. Aber mein Gebet ist, dass wir verändert gehen können. Der Herr kennt ja unsere Bedürfnisse viel besser, als wir sie selbst kennen. Der Herr liebt uns unendlich mehr, als wir uns selbst lieben. Hier mache ich mal einen Punkt. Glaubst du das? Wir haben oft so viele Probleme mit uns, wie wir sind, wie wir aussehen, wie wir uns verhalten. Spielt für den Herrn keine Rolle. Er hat uns lieb. Und deswegen dürfen wir es auch wagen, uns ihm völlig anzuvertrauen, uns dem Wirken seines Geistes durch das Wort und die Brüder auszusetzen. Habe ich drei Dinge genannt. Das sind die drei Sprachorgane Gottes und die bilden zusammen eine Einheit. Ich möchte es nochmal betonen, weil uns das so langsam verloren geht. Wie redet Gott heute? Ist eine Frage, die immer wieder auch an mich herangetragen wird. Als allererstes durch das Wort, durch sein Wort. Und darum ist der Kampf heute so entbrannt über die Übersetzung, über die Übertragung, über die Auslegung und, und. 2000 Jahre hat sich keiner getraut, das Wort zu verändern und heute in atemberaubender Geschwindigkeit nennt man etwas Bibel, was aber nicht mehr Gottes Wort ist. Das ist das eine, das Wort. Und wenn das Wort verwässert wird, wird auch die Kraft des Wortes verwässert, bis nichts mehr da ist. Das ist die Not, der wir entgegengehen. Und dann redet Gott durch den Geist. Auch da gibt es ja viele, viele, viele unterschiedliche Ansichten über den Heiligen Geist. Für den einen ist es Kraft, für den anderen Person. Die einen reden im Zusammenhang mit Geist nur über Wunder und Heilung und was auch immer, was Spektakuläres und sind ganz traurig, wenn sie es dann nicht erleben. Dabei zeugt die Schrift von etwas anderem, viel Wichtigerem, als Sprachorgan Gottes. Es ist oft das leise Drängen des Geistes, der uns zur Umkehr treibt, nicht das Spektakuläre. Und zum Dritten, das sind die Brüder. Gottes Sprachorgan sind die Brüder, die das Wort Gottes weitergeben. So ist es der Wille Gottes. Und auch hier erleben wir ja, dass das alles nicht mehr so gewünscht und gewollt ist, wie viele kenne ich, die sagen, ich bin gläubig, aber in den Gottesdienst gehe ich nicht, ich suche mir aus dem Internet raus, was mir passt, und merken gar nicht, dass sie sich ein eigenes Gottesbild machen, nämlich eins nach dem Gefühl und dem eigenen Bedürfnis, und sind nicht anders wie die Baalsanbeter, die haben sich auch nur ein Bild gemacht. Wenn wir also Gott kennenlernen wollen, ist es das Wort durch den Geist und die Brüder. Daran hat sich Gott gebunden. Das ist übrigens Metallverarbeitungsgewerbe nur einer da, aber statisch bestimmt ist dieses Dreibein. Wir denken ja immer, das Stabilste, was es gibt, ist ein Vierbein. Ein vierbeiniger Stuhl, der kann wackeln. Ein dreibeiniger Stuhl, der wackelt nie. Egal, ob das eine Bein kürzer oder das andere ist, er ist statisch bestimmt. Und deswegen sind es drei Dinge. Und deswegen ist es ja auch Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, auch drei Dinge. Also ich habe mir extra die Uhr hingelegt, damit es heute nicht zu lang wird. Aber es ist viel dazu zu sagen. Gott spricht ein Dreifaches durch das Wort, den Geist und die Brüder. Und es kommt darauf an, dass wir hier die Synthese, dass wir von Situation zu Situation den Zusammenklang finden zwischen dem Geist, der in uns wirkt, dem Wort, das objektiv vor uns liegt, wenn es denn das Wort ist, und den Brüdern, mit denen wir zusammengestellt sind. Das ist das Geheimnis eines erlösten und glücklichen Lebens. Und wenn eins dieser Themen fehlt, ist Mangel. Nicht, weil es uns so gefällt, sondern weil es Gott so bestimmt hat. Und ich kenne viele, viele Menschen, die haben geistlich Mangel, weil sie eins dieser drei Dinge vernachlässigen. Heute Morgen wollen wir in besonderer Weise das Wirken des Heiligen Geistes betrachten, wie es sich bei Pfingsten anbietet, aber nicht nur da, sondern wir wollen uns wirklich immer wieder neu durch Gottes Wort hineinführen lassen in das Geheimnis des Geistes Gottes. In der Schrift wird unterschieden zwischen einem Alten und einem Neuen, so wie es ein Altes Testament gibt und ein Neues Testament. Und so will ich anfangen, Römer 7, Vers 6 lesen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, das ist das Alte, da wir dem gestorben sind, woran wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Meine Geschwister, das Wort neu ist in der Schrift ein wunderbares Wort. Dieses Wort hat durch den Geist Gottes eine Dimension bekommen, eine Fülle bekommen, wie es der Umgangssprache nicht gerecht wird. Oder die Umgangssprache wird dem nicht gerecht. Denn die biblischen Begriffe wie Erlösung, Versöhnung, Liebe, Ausharren, Glauben haben alle ihre Wurzel in der Umgangssprache und bedeuten zunächst etwas Weltliches, Gewöhnliches. Und diese Worte hat der Heilige Geist genommen und mit einer wunderbaren Klarheit erfüllt, wie sie nur der Geist vermitteln kann. Wir hatten am Freitag das Thema Liebe. Wie definieren wir Liebe? Darüber haben wir uns ausgetauscht am Ende des Themas. Und die göttliche Liebe meint nicht das, was der Mensch unter Liebe versteht. Und durch den Geist können wir die Fülle, die Dimension der Liebe verstehen. Wird es uns aufgeschlossen? Die weltliche Liebe geht maximal dahin, dass jemand für einen Freund sein Leben lässt. Die göttliche Liebe fängt da an, dass der Herr Jesus für seine Feinde sein Leben lässt. Und Liebe ist keine Zweisamkeit, wo jeder das Beste aus sich rauszieht, zum Beispiel in dem Sex, in dem Beischlaf oder wie man dazu nennen will, wo es doch heute nur darum geht, Lustgewinn zu haben. Das wird ja heute allgemein als Liebe definiert. Das meint die Schrift überhaupt nicht. Sondern hier geht es um Liebe, die das Wohl des anderen sucht und sein Leben lässt für den anderen und der absolute Wille zur Gemeinschaft, selbst wenn der andere nicht will. Wir sehen an diesem Beispiel, was der Geist aus dem einfachen Wort Liebe gemacht hat und uns offenbart hat. Eine völlig andere Dimension. Und so gibt es vieles, Versöhnung, Glauben, Erlösung. So ist auch das Wort neu. Es bezeichnet etwas Unerhörtes, Neues, noch nie dagewesen, das alle bisherige weit überragend. Die Möglichkeit, die Sehnsucht aller Menschen zu stillen. Wir kennen doch die Menschen, die sagen, es muss doch etwas geben, das all das weit überragt, was wir bisher als Leben bezeichnen und was uns unbefriedigt lässt und so müde macht. Und es muss doch etwas geben, was die tiefsten, geheimsten Sehnsüchte unserer Seele, unseres Geistes mit Glück und Glanz erfüllt. Das ist doch die Sehnsucht aller Menschen, wenn man hinschaut. Ich hatte letztens ein Gespräch auf der Arbeit und da mit jemand, der 2 Jahre vor mir in den Ruhestand geht. Und ich sage ihm dann, und ist das dann das Leben gewesen? Da kommt selbst ein Weltmensch sehr, sehr schnell ins Grübeln. War's das jetzt? Und deshalb immer wieder der Schrei nach Neuem. Es ist eine uralte Menschensehnsucht. So wie die Welt jetzt ist, kann sie unmöglich bleiben. Denn wenn sie so bleibt, ist das Leben eine sinnlose Qual und nicht wert, gelebt zu werden. Und es muss etwas unerhört Neues geben, etwas, was all unser Denken, Sinnen, unser Glücksverlangen, unser Hunger nach Freude weit überragt. Diese Not merken wir, wie viele Menschen sich gerade bei Weihnachten oder wenn der Frühling kommt, umbringen, weil sie keinen Sinn mehr im Leben sehen. Kennst du diese Sehnsucht auch? Es ist der Schrei nach dem Neuesten. Von diesem unerhört Neuen, das uns die Schrift offenbart, möchte ich jetzt einige Zeugnisse geben, die uns durch den Geist Gottes lebendig werden mögen. Als erstes lese ich Johannes 13. Wie du Johannes gedacht hast, habe ich gedacht, du nimmst mir einen Text, aber es war nicht so. Johannes 13, 34. Wir merken, wie viel die Schrift uns über den Heiligen Geist sagt und was die Schrift uns über Gottes Ziele sagt. Da sagt der Herr Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Das ist das neue, das noch nie dagewesene Ziel für Menschen, die an Gott glauben. Sie sollen so lieben, wie der Herr Jesus sie liebt. Also wir sollen über diese Stufe des rein menschlichen, egoistischen, dieses maximal für einen Freund sterben, weit hinausgehen lernen. Das ist Gottes Ziel mit seinen Kindern, also wenn du dich Kind Gottes nennst, mit dir und mit mir. Wenn wir die Blüte menschlicher Religionen, und das sind in unserem Kulturkreis die Götter Griechenlands betrachten, was waren das denn für Kerle? Das waren Huren, Ehebrecher, Mörder, Lügner, Betrüger, Gauner. Und das bezeichnen wir als das Höchste, was menschliche Religion hervorgebracht hat. Wir schwärmen ja heute noch von den alten Griechen und vom Adonis und was auch immer. Im Übrigen merkt man das ganz deutlich, die Sexualvorstellungen des alten Griechenlands haben wir heute auch wieder. Gleichgeschlechtliche Beziehungen war im alten Griechenland überhaupt nichts Besonderes. So wie heute auch. Wir haben aber ein neues Ziel. Wir sollen einander so lieben, wir die Heiligen, wie der Herr uns geliebt und ewig lieben wird. Das ist Liebe, die Ewigkeitscharakter hat. Diese Liebe reicht über das irdische Leben hinaus. Und wir merken an dieser Stelle sehr, sehr schnell, das können wir ja gar nicht, oder? Das können wir nur, wenn wir selbst ewig leben. Lebst du ewig? Hat gestern ein Gespräch, sagt einer, nur hoffentlich bin ich bei der Entrückung dabei. Da sage ich, Mensch, was hältst du von der Gewissheit des Glaubens? Die Gewissheit des Glaubens zeugt, sein Geist zeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und da sind wir dann auch dabei, wenn der Herr wiederkommt und die Seinen ruft. Wohl dem, der lernt zu hören, wenn der Herr ruft, und zwar schon jetzt. Wir ersparen uns viel, viel Not, viel, viel Kummer, wenn wir es heute schon wollen und lernen. Und ich weiß, dass so mancher sich daran Ärger nimmt, wenn ich sage, das Wort, der Geist und die Brüder. Wohl ist es dem, also gut geht es dem, der hört und sich nicht ärgert. Es ist nun mal Gott, der es festlegt, nicht wir. Wie der Herr uns geliebt hat und ewig lieben wird, so dürfen auch wir voller Liebe werden, voller Wille zur Gemeinschaft und als allererstes zur Gemeinschaft mit unserem Herrn. Denn er liebt uns und wir sollen ihn lieben. Wie kann ich dann sagen, hab keine Zeit zum Bibel lesen, hab keine Zeit, Gottes Wort zu hören, hab keine Zeit, den Herrn zu fragen, was er will? Ist keine Zeit haben Liebe? Ganz bestimmt nicht. Wir sind so stolz und so glücklich und preisen den Herrn, dass wir jederzeit zu ihm kommen dürfen. Ne? Stimmt ja auch. Amen, Halleluja. Darf er auch jederzeit zu uns kommen? Oder haben wir gerade keine Zeit? Oder ist es uns gar peinlich, weil wir gerade bei etwas sind, wo wir wissen, das ist nicht ganz so gut? Der Geist macht alles neu. Der Geist will ins Wirken und schenkt uns das, dass wir so in unserem Inneren nur noch die Liebe haben, dass nur noch die Liebe regiert. Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, was ich aber glauben kann. Ein Mensch zu sein, wo nur noch die Liebe, kein Egoismus, keine Ablehnung, kein Nasenfaktor mehr regiert. Was tue ich mir schwer, wenn ich Menschen beurteilen muss, weil ich ganz genau weiß, dem seine Nase gefällt mir besser wie dem seiner. Und der Herr möchte mich dahin bringen, dass dieser Faktor nicht mehr vorhanden ist. Ich freue mich drauf. Der Ausgangspunkt ist und bleibt, dass wir Geliebte unseres Heilandes sind. Und das ist also das neue Ziel, ich möchte sagen Innenziel für Kinder Gottes. Denn wie in jedem Staat hat, der einen Außen- und eine Innenpolitik hat, so hat Gott Außenziele und Innenziele. Und der Glaube sieht die Innenziele, also das, was nicht vor Augen ist. Und er versteht dann, dass Gott immer, immer aus Liebe handelt. Das Wesentliche für unser Glaubensleben ist, dass der Geist Gottes uns erklärt, ob es uns jetzt gerade gefällt, wie er mit uns geht oder nicht, dass Gott aus Liebe handelt. Das ist das Innenziel, dass wir das erkennen. Einfaches Beispiel. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, 6 und 7. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Habe ich die Innen- und die Außenziele gehört? Also, Paulus rühmt sich des Herrn und er will nicht töricht sein, von den Dingen zu erzählen, die der Herr ihm offenbart hat und die er nicht sagen soll. Aber er will dennoch in der Wahrheit bleiben. Das ist die Auslegung dieses Verses, mal ganz kurz, können wir noch mehr zu sagen. Und er bezeugt, er hat eine außerordentliche Offenbarung vom Herrn. Und damit er sich nicht überhebt, hat Gott ihm einen Satansengel geschickt, der ihn schlägt mit Fäusten. Das Außenziel war, ein Engel Satans soll dich schlagen. Was das war, wissen wir nicht. Vermutlich war er fast blind. Jedenfalls hast du deinen Engel Satans, der dich schlägt. Und ich habe den, der mich schlägt. Auf irgendeine Art und Weise hat den alle Kinder Gottes. Ich kenne keinen, der mit dem goldenen Löffel ins Reich Gottes hineingeboren wird und auf der Sänfte ins Himmelreich getragen wird. Kenne ich keinen. Und wenn ich manchen Bruder zuhöre, dann könnte man meinen, das liegt an mir, weil ich nicht genug glaube, nicht genug gebe, nicht genug tue. Die Schrift sagt es anders. Hat der Paulus nicht genug geglaubt, nicht genug gegeben, nicht genug getan? Das glaube ich nicht. Und dennoch hat er einen Engel. Also, Hier geht es darum, dass der Glaube erkennt. Und das brauchen auch wir, auf das ich mich nicht überhebe. Das ist das Innenziel. Paulus betet darum, dass der Stachel ihm weggenommen werde, damit er, wie er meint, noch tüchtiger, noch brauchbarer für seinen Herrn sein würde. Und mit noch mehr Vollmacht und Kraft dem Herrn dienen könnte. Das sind die eigenen Ziele, das hat der Paulus auch gehabt. Den Gedanken habe ich auch schon gehabt. Herr, wenn ich nur eine Sprache sprechen könnte, wenn ich nur Englisch könnte oder wenigstens anständig Deutsch. Nicht hessisch. Oder wenn ich schreiben könnte. Oder. Setzt ein, was ihr wollt. Setzt ein, was ihr wollt. Nein, sagt Gott, du würdest nur hochmütig werden über die gewaltige Ein- und Durchblicke, die du hast. Lieber Paulus, äußerlich wirst du gekloppt und weichgedengelt wie ein Schnitzel, damit du innerlich auf dem Teppich bleibst und für mich nützlich bist. Und das gilt dir und mir auch. Wenn wir wieder mal an unsere Schwachheit, an unserem Elend zu scheitern drohen, denken wir doch an den Apostel Paulus. Der sagt, dreimal habe ich gebeten und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich weiß nicht, ob der Paulus weitergebetet hat, vermutlich nicht, hat sich dann um andere Dinge gekümmert. Aber wir dürfen es dem Herrn anbefehlen. Wisst ihr, ich kannte mal einen, und über den weine ich immer noch, der kam zum Glauben und es war eine große Freude. Dann hat er die ersten Geheimnisse in der Schrift entdeckt und dann hat er gemeint, er wäre was Besonderes. Wisst ihr, was schlimmer wie ein hochmütiger Heide ist? Ein hochmütiger Frommer. Der ist echt ätzend. Und der Herr mag es verhindern, dass wir uns etwas einbilden auf die Bevorzugung unserer Erlösung. Wenn wir das im Kopf haben, werden wir sofort untüchtig für Gott. Und übrigens, wir haben nichts verstanden. Und jetzt noch ein Gedanke zum Mitdenken. Ist es den Pharisäern nicht genauso gegangen? Die hatten das ganze Alte Testament, sie hatten es auswendig, sie haben es gehalten, sie hatten gigantisches Wissen über Verheißungen. Und die waren so eingebildet, dass sie den armen Gammler, der da über die Straßen marschiert ist, mit 12 frohen Leuten verachtet haben. Und zum Schluss haben sie gesagt, wir wollen nicht, dass dieser da über uns herrsche. Er war kein Hohepriester, sondern Zimmermann. Habe ich mal einem gesagt, der mich gefragt hat, was ich studiert habe. Da habe ich gesagt, ich habe Schlosser studiert. Und da hat er die Nase gerümpft und hat gesagt, ich bin ein guter Gesellschafter, Herr Jesus war Zimmermann. Es kommt doch nicht auf die Ausbildung drauf an, liebe Geschwister, sondern auf das, worauf wir hören. Der Unglaube sieht nur den äußeren Ablauf der Dinge. Der Glaube aber schaut Gottes Ziele, auch bei den größten Katastrophen, dem himmelschreiendsten Unrecht, das alles hat, von Gott aus gesehen, ein positives, wunderbares Ziel. Das sieht der Glaube. Das erkennen wir durch den Heiligen Geist. Und deshalb erwartet Gott von uns, nicht von der Welt, dass wir danken alle Zeit für alles. Tobias, hast du schon gedankt, dass du vom Fahrrad geflogen bist, dir beide Arme gebrochen hast? Das sagt der Herr. Auch wenn wir das äußerlich nicht verstehen, innerlich dürfen wir annehmen, dem Herrn hat es gedient. Der Glaube erfasst die Ziele Gottes. Der Heilige Geist zeigt dir und mir, auch in den grausamsten und scheinbar sinnlosen äußeren Geschehen, in Beruf, Familie, Ehe, Wirtschaft, in Depressionen, das göttliche Ziel, das immer positiv, das immer gut, das immer herrlich ist. Und so schaut der Glaube hinter die Kulissen und lernt danken alle Zeit für alles. O Herr, schenk, dass ich's lerne. O Herr, schenk, dass ich's lerne. Denn wer bin ich, der sich hier vorne stehe und etwas bezeuge, was ich selbst nicht kann? Also bezeuge ich euch lieber gleich, ich bin auch noch am Lernen. Weil alles andere nicht die Wahrheit wäre. Wie oft ist in meinem Inneren, warum muss das jetzt unbedingt sein? Kennen wir alle. Meine Lieben, wer alle Zeit für alles danken kann, der hat gewonnen. Also habe ich noch nicht gewonnen. Ich bin dabei. Der Paulus sagt nicht, dass ich schon ergriffen hätte, aber ich jage dem nach. Ich stelle mich mal auf Paulus Seite und sage, wer ist der Paulus? Ich bin nicht besser. Solange du und ich noch nicht danken kannst für deine Situation, die dich so quälen, hast du noch nicht gewonnen. Solange wird sich auch nichts ändern, zumindest innerlich nicht. Sobald du aber durch den Heiligen Geist die verborgenen Ziele Gottes gezeigt bekommst, die der Welt, auch der frommen Welt, verborgen ist, wird dein Leben verwandelt werden, deine Augen werden strahlen, dein Herz wird froh und du empfängst neue Kraft, die sich auswirkt, dass du innerlich immer wieder, immer stärker wirst. Der alte Mensch verfällt. Der neue Mensch wird täglich neu aufgebaut. Bekommt täglich neuen Mut. Und das können wir doch alle bezeugen, wo wir mal angefangen haben, nach langem Hadern für eine Situation zu danken, weil wir gesagt haben, Herr, okay, also mit Gewalt dagegen rennen, das ist so meins, hat jetzt nichts gebracht, jetzt fange ich mal mit Beten und mit Danken an. Wie oft habe ich da schon die Befreiung, die Lösung erleben dürfen? Das nächste Mal fange ich wieder an, dagegen anzurennen, ne? Weil man einen dicken Kopf hat. Von Lerneffekt kann man da nicht reden. Wenn der Geist Gottes mich nicht verwandelt, habe ich keine Chance. Aber wenn ich den Geist Gottes bitte, mich zu verwandeln, macht er auch diesen Punkt in mir neu. Und wir sind doch alle Lernende. Neu bedeutet in der Schrift unerhört, noch nie dagewesen. In deinem Leibesleben, in deinem Seelenleben, in unserem politischen Leben, auf der Erde, in den Himmeln, unter der Erde. Ein harmonisches Kunstwerk, wie es noch niemals da gewesen ist. So wie die Heilige Schrift ein wunderbares, harmonisches Kunstwerk ist, wenn man sie denn versteht. Und verstehen kann ich sie nur, wenn ich mich damit beschäftige und wenn der Geist sie mir aufschließt und wenn ich lerne, was die Brüder lehren. Dann wird auf einmal Zusammenhang klar. Als Kind dürfte ich dabei sein, wie alte Brüder waren meistens Schullehrer. Von daher habe ich es dann verstanden, so halbwegs zumindest, die roten Linien der Schrift erklärt haben. Dass ich wenn ich den Mose nicht verstanden habe, den 1. Mose 1 bis 20, ist die Offenbarung auch nicht verstehen kann. Sondern, dass das alles zusammenhängt, dass es mehrere rote Linien in der Schrift gibt. Das habe ich von den Brüdern gelernt. Da wäre ich bei normalem Bibellesen nie drauf gekommen. Was bin ich dankbar für diese Brüder? Man kann nicht früh genug anfangen und ich behaupte nicht, dass ich das, was die da vorne hochtheologisch erklärt haben, verstanden habe. Aber das habe ich verstanden. Es gibt einen Heilsplan Gottes, es gibt rote Linien in der Schrift. Die eine geht mit Israel, die andere geht mit der Gemeinde, die dritte geht mit der ganzen Welt und es gibt noch ein paar andere Linien. Und von daher war ich schon als Kind und da war ich noch nicht gläubig, war mir eins vollkommen klar, wenn ich ein Teil rausnehme, dann habe ich unter Umständen die Brücke auf der Autobahn rausgenommen, dann nützt mir die ganze Autobahn nichts mehr. Weil mir ein entscheidendes Teil fehlt. Und wir sind ja schnell dabei, die Brücke abzureißen, weil sie uns nicht passt. Unser Freddy Otto hatte mir ein Buch empfohlen, das habe ich dann auch angefangen zu lesen, das ist mir ein bisschen zu theologisch. Das war der Ursprung der modernen Theologie, der historisch-kritischen Theologie. Und eins kommt in diesem Buch vollkommen klar heraus. Was mir nicht passt, wird angezweifelt und rausgestrichen. Ich habe von einem alten Pfarrer mal gelesen, der hatte zwei Brüder, auf die er sich verlassen hat. Der eine saß da auf dem Chor und der andere da auf dem Chor. Und wenn der dann gepredigt hat, hat er dahin geguckt und war getrost, dass die da waren. Und irgendwann haben die ihm mal eine Bibel überreicht, die war leer. Und dann haben sie ihm gesagt, lieber Pfarrer, diese Worte hast du alle aus der Schrift gerissen. Jedes Mal, wenn du gesagt hast, das gilt für uns nicht, haben wir mal rausgestrichen. Und das, was auf der einen Seite nicht gilt, gilt ja auf der anderen Seite auch nicht. Und da war der Buchdeckel leer. Ich behaupte ja nicht, dass wir alles gleich verstehen. Und ich sage, wir müssen natürlich uns immer wieder fragen, was hat das Wort Gottes, wann, wem gesagt? Und trotzdem ist alles für uns. Ich kann das nicht einfach rausreißen. Sonst ist die Autobahn nur noch ein Flickschuster. Ihr kennt ja das. Manchmal stehen nur Brücken im Gelände, da fehlt die Autobahn, die Decke. Und umgedreht ist es noch sinnloser. Dann lass uns lieber gleich das ganze Wort Gottes wegschmeißen. Dann brauchen wir Gottes Wort nicht. Wir glauben ja eh nicht dran. Das ist dann wenigstens konsequent. Ich habe im Fernsehen einen Kommentar von einem jungen Muslim gehört. Der sagte in einem Interview, das Christentum ist sowieso am Ende. Ich weiß nicht, wer das Interview gesehen hat. Das Christentum ist sowieso am Ende. Und er war ein Salafist mit seinem dicken Bart. Und der junge Mann sagt, das Christentum ist am Ende. Euer Christentum ist ein Fehlschlag. Warum? Der Heilige Geist beginnt sein Werk in den Herzen der Gläubigen in der Jetztzeit, in dem Körper, der Leib des Christus bildet. Und den sieht man äußerlich nicht. Er hat ja recht. Die Welt ist kein Deut besser geworden, seit 2000 Jahren nicht. Seit 2000 Jahren hat sich scheinbar nichts verändert. Und dieses Sammeln der Kinder Gottes zum Leib Christi hat ja der Heilige Geist zu Pfingsten begonnen. Und so betrachtet ist Pfingsten ja ein Fehlschlag. Scheinbar nach außen hat sich nichts geändert. Alles, was Gott tut, ist zunächst scheinbar ein Fehlschlag. Denken wir daran, der Herr Jesus kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Fehlschlag, nach außen betrachtet. Wenn die Seinen ihn aufgenommen hätten, wo wäre dann mein und dein Heil? Innensicht der Glaube. Wir lesen, siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal. Und sie haben ja recht, die Leute. Die Welt ist genauso ungerecht wie vor 2000 Jahren. Wenn man dann aber mit ihnen spricht und sagt, hören Sie mal, so einfach ist die Sache nicht und man bezeugt ihnen Gottes Wort und Plan und sie sind bereit, Gottes Wort als die einzige Instanz ewiger Wahrheit anzuerkennen, dann kann man Wunder erleben. Das kostet Zeit, das kostet Mühe, das kostet Enttäuschung, aber es lohnt sich. Ich selbst möchte ganz kurz bezeugen, ich bin ja ein guter Mensch, ich nehme ja einen Muslim wie jeden Menschen auch auf der Arbeit. Ich habe keine Berührungsängste, ob der Kehrer ist oder ob der Bereichsleiter ist. Der Bereichsleiter leidet manchmal drunter, der Kehrer nicht. Und wenn der Kehrer dann Marokkaner oder Türke oder was auch immer, ist mir völlig wurscht. Und so wollten sie mich bekehren. Haben sie wohl in ihrem Moscheeraum haben sie geredet, wir müssen mal einen schicken, mit Martin reden, weil das ist ein guter Mensch. Das meiste, was der verachtet hat, das hat er mir dann auch gesagt, es war ein Imam, dass die Christen ihre eigene Bibel nicht glauben. Das würde einem Moslem nie passieren. Und wenn er den Koran nicht stehen lassen würde, dann wäre er auch kein Moslem, sondern ein Lästerer und dann müssten wir den auch umbringen. Das war die größte Verachtung, die der hatte. Und ich konnte, ihr kennt mich ja auch ein wenig aus in der Schrift, ich habe ihm dann dagegen gehalten. Zum Schluss war er ganz traurig und hat gesagt, du bist ein guter Mensch. Aber das ist für dich schon zu spät. Du bist fest von der Bibel überzeugt. Aber wisst ihr, was das Schöne war? Er hat mich nicht verachtet, sondern geachtet. Bis heute können sie sehr, sehr gut mit Menschen umgehen, die sagen, ich glaube an Jesus Christus und schmeißen das Wort nicht weg. Können sie viel, viel besser mit glauben, mit damit umgehen. Und dann kommt auf einmal auch Zeugnisse und sagen, du bist ein guter Mensch. Du bist ein guter Christ, du bist konsequent. Und dann ist da auch keine Verachtung mehr da. Manchmal denke ich, der Islam ist eine Geisel für uns Christen, der uns vor Augen hält, was es heißt, konsequent zu sein. Könnt ihr euch an diese Kopftuchdiskussion noch erinnern, die wir in den 50er Jahren haben? Wir haben schon wieder eine Kopftuchdiskussion. Nur die läuft gerade anders. Heute zeigen uns die Moslems, mit ihrem Kopftuch die Frauen, dass sie Muslim sind. Früher haben wir uns in der Gemeinde rumgestritten, muss jetzt ihre Frau das Haupt bedecken oder nicht? Wir sollten die Menschen, die ganz konsequent ihre Religion leben, nicht verachten, sondern sollten uns reizen lassen. So wie wir ja eigentlich Israel reizen sollen. Von daher glaube ich, wir sind am Ende der Tage angelangt. Es dreht sich gerade alles auf den Kopf. Wir missionieren nicht mehr, sondern wir werden missioniert. Und zwar mit Konsequenz. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und die Schwester, die hier war, für uns gekocht hat, sie ist zum Glauben gekommen und mit ihr ihre Kinder. Und das ist wunderbar und wunderschön. Ihren Mann hat sie daraufhin verlassen. Großmufti von Paris ist der Verwandte. Der neue Mensch. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wo ein Mensch in Christus ist, da ist etwas entstanden, etwas ins Dasein gerufen worden, das es noch nie vorher auf der Welt gab. Denn der Heilige Geist war noch nicht ausgeschüttet in die Herzen. Und wenn du und ich wirklich wüssten, was es für das Herz Gottes, den Vater, für unseren Herrn, dem Haupt und für die unsichtbare Welt drunten und um uns herum, oben und über uns bedeutet, dass du ein Mensch in Christo geworden bist, wenn du mit deinem ganzen Sein und Wesen in ihn hineingestorben bist und ihm so gleichgestaltet wirst, dann wirst du voller Freude platzen. Wir denken, es hat sich ja nur einer bekehrt. Liebe Geschwister, das ist Lästerei. Der ganze Himmel tobt über einen Sünder, der Buße tut. Und wir in unserem Zahlenverständnis sagen, hat sich's gelohnt? Wie viele Brüder rennen durch die Gegend, fahren hunderte von Kilometern, machen Evangelisationen, laden ein und hinterher wird er gefragt, wie viele haben sich bekehrt? Wie? Wegen einem hast du den ganzen Aufriss gemacht? So spricht der Unglaube. Der Glaube freut sich, wie der Himmel. Die Dimension Gottes ist eine ganz andere. Wir wissen von der Würde, der Hoheit und der Schönheit, dem Reichtum unseres in Christus sein viel zu wenig, als dass wir es richtig würdigen könnten. Und das ist unsere Not. Und wenn uns das heute aufleuchtet, jetzt aufleuchtet, und das ist so mein Wunsch für mich und für dich, dann haben wir gemeinsam den schönsten Pfingsttag unseres Lebens. Der Geist schenkt einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich möchte den Zusammenhang nochmal von Petrus aufweisen. Auch Petrus bezeugt das. 2. Petrus 3, 13, dann höre ich auch auf, so langsam. Ich werde wieder nicht fertig, aber gut. Ihr könnt mir glauben, ich habe schon gestrichen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in dem Gerechtigkeit wohnt. Die Gerechtigkeit ist Christus. Sie ist einmal als Gast über die Erde gegangen. Sie hat noch nie hier gewohnt. Christus war ein Wohnungsloser auf dieser Erde. Ich hoffe, es hat sich keiner an meinem Begriff Gammler Anstoß genommen. Aber es war so. Hat kein Haus gehabt, wo er seinen Kopf hätte hinlegen sollen. Wir legen ja so fürchterlich Wert auf unser Wohlbefinden. Der Jesus ist gegangen, 3 Jahre lang. Und wer in Israel war, der weiß, wie heiß da ist. Und wenn man da durch so ein Tal läuft, da brät einem die Sonne aufs Hirn. Das war ja nicht schön. Aber einmal wird die Gerechtigkeit den neuen Himmel und auf der neuen Erde wohnen. Die Gerechtigkeit wird einmal den neuen Himmel bewohnen. Er, Jesus Christus, ist uns zur Gerechtigkeit geworden, steht in 1. Korinther 1, Vers 30. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich kenne aber noch jemanden. Kennt ihr den auch? Kennt noch jemanden, der Gottes Gerechtigkeit ist. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden die Gerechtigkeit Gottes. Du und ich, die wir dem Herrn in all unserer Schwachheit vertrauen, sind ihm zur Gerechtigkeit geworden. Das ist doch gigantisch, oder? Du und ich, wir sind zusammen mit Christus seine Gerechtigkeit. Und wenn wir sagen, wir leben ihm zum Lob und zur Ehre und wir wollen ihm keine Schande machen, dann ist das Gottes Lob und Gottes Gerechtigkeit. Und am Ende der Tage wird die unsichtbare Welt gucken, wie er mit dir und mit mir sturem Kerl und mit dir vielleicht ängstlich oder was auch immer, zurechtgekommen ist. Und sie werden Gott loben und preisen und anbeten dafür, wie sein Weg mit dir und mit mir war. Wenn wir das wirklich innerlich erfassen, können wir dann die Jetztzeit nicht auch mit anderen Augen sehen? Wenn wir es vom Ziel, vom Innenziel Gottes betrachten und dann auf das Außenziel Gottes sehen, das alle sehen. Die Schrift sagt ja, er wird uns führen im Triumphzug. Er hat uns befreit aus Satans Macht und er wird uns mit dem Triumphzug durch diese Ewigkeit führen, durch diesen Kosmos. Siehe, ich mache alles neu. Doch wir haben nur ein Recht davon zu bezeugen, wenn wir auch beten, Herr, fang bei mir an. Wenn nicht selbst in dem Prozess der Reinigung, der Heiligung und der Totalerneuerung drinsteht, hat kein Recht, Gottes Ziel zu bezeugen. Ich möchte hier an der Stelle aufhören. Mit dem Jubel und dem Dank, dass der Geist Gottes seit Pfingsten alles neu macht, auch wenn wir es nicht sehen. Nicht oft sehen. Und ich möchte eben nicht reden über die Kraft und die Wunder, die wir auch erleben können. Ja, aber das ist nicht das Eigentliche. Diese Zeichen und Wunder sind für die Welt. Der Glaube braucht sie nicht. Ich habe den ganzen Vormittag schon ein Lied im Kopf. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du.